Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und einer neuen Episode von Year One. Wir beleuchten das erste Jahr eines Wrestlers bei einer neuen Promotion. Heute Kevin Owens. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, wir reisen heute mal zurück in das Jahr 2014, 2015 und 2016 auch, weil, lieber Shaggy, wir wollten mal wieder über Kevin Owens sprechen. Ich finde, das macht man ja auch viel zu selten.
Vollkommen richtig. Wir reisen in das erste Jahr von Kevin Owens, deswegen gehen wir nach 2014, 2015 und 2016, genau. Oder?
Ja, ich habe mir das schon gedacht, genau. Aber wir müssen natürlich da auch ein bisschen weiter vorne anfangen, weil wenn wir über WWE sprechen, dann ist das ja nicht mehr nur WWE in dieser Zeit, sondern natürlich muss man da auch Owens Wechsel raus aus den Indies zu WWE, zu NXT und dann auch ins Main-Roster sprechen. Shaggy, das ist bei ihm gar nicht so einfach, denn er war einer der ersten Wrestler, die quasi so einen Spagat gemacht haben, so wie wir es heute sehr häufig haben. Da war Kevin Owens im Jahr 2015 dann nämlich jemand, der sowohl bei NXT als auch bei WWE im Main-Roster aktiv gewesen ist. Und das war damals schon was Besonderes.
Das war was Besonderes. Er hatte ja zu dem Zeitpunkt auch, ich weiß nicht, ob wir wahrscheinlich ein bisschen zurückgreifen, mit dem NXT-Titel Gürtel um die Hüften und den hat er mit ja ins Hauptroster zu Raw in dem Fall, im speziellen Fall, gebracht und hat sich als NXT-Champion präsentiert und ist da auf einen anderen Champion getroffen und hat da direkt Eindruck hinterlassen. Also das war so der Erste, der wirklich dann, also einer der Ersten, die wirklich die Grenzen auch gesprengt haben und gezeigt haben, so hier, wir sind auch ein anderer Brand, aber uns gibt's auch und wir sind auch gut. Und das war schon entscheidend und wichtig damals auch für NXT, wie sich Kevin Owens hier auch bei der WWE im Hauptroster präsentieren durfte.
Genau, und deswegen ist das gar nicht so einfach. Dieser Spagat quasi zwischen NXT und Mainroster, das ist das Besondere an der Geschichte von Kevin Owens und gerade auch das Besondere über das erste Jahr bei WWE im Mainroster. Da müssen wir ganz klar drüber sprechen, weil er hat ja den Vertrag unterschrieben im Jahr 2014, das wurde ja offiziell angekündigt am 12. August 2014 und startet dann auch quasi seinen Weg zu NXT Ende August desselben Jahres. Und natürlich, lieber Shaggy, muss man ja auch sagen, Kevin Owens zu der Zeit ein Independent Darling, so muss man es einfach ausdrücken, oder?
Ja, jemand, der wirklich unglaublich beliebt war bei den Indie-Fans. Einer der größten Indie-Helden überhaupt an der Seite von El Generico. Die beiden ja auch als Team in Fehden gegeneinander. El Generico auch ein ja sehr bekannter Wrestler, der ja leider seine Karriere beendet hat und sich, glaube ich, ja Waisenkindern mittlerweile kümmert. Aber etwa zur gleichen Zeit, als El Generico seine Karriere beendet, taucht ja ein Sami Zayn auch auf bei der WWE. Also die beiden kennen sich, glaube ich, auch.
Ganz genau. Und deswegen müssen wir da auch so einen kleinen Rückschritt hier machen ins Jahr 2014, weil bei NXT TakeOver R-Evolution, das war dann im Dezember desselben Jahres, feierte Kevin Owens sein Debüt, damals gegen CJ Parker. Und CJ Parker ist natürlich niemand Geringeres als Juice Robinson, der ihm damals ein gutes Pfeilchen bzw. eine Platzwunde verpasst hat in dem Match. An dem Abend selber allerdings bestritt Sami Zayn den Main Event, nämlich gegen niemand Geringeres als Neville. Neville ist ja Pac. Und holte sich da die NXT Championship. So. Aber Kevin Owens kam dann hier an als Freund und du hast den Titel gewonnen, mein lieber Freund. Aber natürlich hat er ihn danach sofort attackiert, hat ihn mit der Pop-Up-Powerbomb auf das Ring-Apron hinterlassen. Und ja, damit war der Weg eigentlich schon geebnet für die Geschichte hier, weil wir wussten alle, die Freundschaft von Sami Zayn und Kevin Owens, die sollte auch hier im Mittelpunkt stehen. Es dauerte nur 2 Monate, dann konnte sich nämlich Kevin Owens gegen Sami Zayn durchsetzen und konnte sich dann eben auch die NXT Championship holen. Und das war nämlich das Match bei NXT TakeOver Rival. So, da konnte sich mich das Teil holen per Ref-Stoppage, das muss man auch sagen. Also er hat quasi seinen ehemaligen Freund so lange gepowerbombt, bis der nie mehr konnte. Kann man das so sagen?
Kann man so sagen. Hat er mit ihm auch gemacht. Übrigens, ich glaube, es war sogar eine gebrochene Nase, kein Fallschirm gegen CJ Parker damals, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber direkt debütiert an dem Abend, direkt dann in seinen besten, ehemals dann wieder auch besten Freund und neuen Champion des NXT-Brandes attackiert mit Sami Zayn und dann direkt im Main-Picture aktiv und dann, wie hast du gesagt, nach kurzer Zeit sich dann auch den Gürtel geholt. Also mit dem hat man da schon relativ schnell einiges vor auch gehabt und 2 Monate nach seinem Debüt, das ist schon sehr, sehr schnell und dann direkt hat er, glaube ich, die Titelverteidigung nochmal gegen Finn Balor gehabt zu dem Zeitpunkt bei Unstoppable Takeover. Wir sind im März von 2015. Und dann ging es aber auch schon relativ schnell, ja, dass er sich im Hauptroster hat blicken lassen.
Ja, wenn man sich so die House-Show-Cards anschaut, also auch NXT hat ja Shows gehabt, ne? Da ist er gegen Leute wie Adrian Neville dann eben gegen Pac angetreten, auch dann teils um die NXT Championship. Interessant ist, dass er dann teilweise auch schon bei so kleineren WWE-Events angetreten ist, also wo dann auch die NXT-Stars teilweise mitgenommen worden sind, also zum Beispiel WWE Experience. Da war er dann gegen Leute wie in Hideo Itami oder auch in Adrian Neville dann unterwegs. Da sind wir dann im März 2015, du hast es richtig angesprochen, dann die Fehde gegen Finn Bella wurde da schon angedeutet. Aber bei Unstoppable gab es ja noch mal Sami Zayn gegen Kevin Owens. Da konnte sich dann Kevin Owens, das war ein No-Contest, also sprich, das Ding ist hier nicht fair geendet. Deswegen hat es da keinen klaren Sieger gegeben. Aber er hat auf jeden Fall den Titel natürlich behalten. Aber was dann eben auch ganz wichtig ist, wenn wir da weitergehen, wen er da noch so vor der Flinte gehabt hat. Bei den House-Shows selber, da haben wir sogar teilweise einen Alex Riley dazwischen. Also auch bei NXT im TV haben wir einen Alex Riley noch dazwischen gehabt. Finde ich ganz, ganz witzig. Ja, aber dann hat man auch schon gemerkt, dass ein Kevin Owens auch schon in Dark Matches auftaucht. Ne? Also im so peu à peu. Ganz, ganz spannend. Also man hat hier dann versucht, diesen Spagat zu gehen. Und du sprichst hier natürlich darauf an, dass Kevin Owens als Champion dann gegen einen auch heutzutage noch sehr bekannten Star angetreten ist, beziehungsweise sich da sehen lassen. Wir sind nämlich da in der Zeit der US-Title-Regentschaft von John Cena. Wir sind jetzt im Mai 2015 angekommen und da hat John Cena eben seine Open Challenge ausgesprochen und die wurde dann schlussendlich von niemand Geringeres als Kevin Owens angenommen. Aber Shaggy, er hat diese Herausforderung nicht gleich angenommen, sondern es war erstmal eine Attacke. John Cena hat die Open Challenge gestellt und am 18. Mai 2015 hat Kevin Owens geantwortet, aber nicht auf die Art und Weise, wie sich das John Cena vielleicht gedacht hat.
Nee, im Gegenteil. Der kam einfach rein. Es gab die Powerbombs auch hier gegen John Cena. Der lag dann da im Ring. United States-Titel lag daneben und ein Kevin Owens hat einfach den NXT-Titel hochgehalten und hat gesagt, hier, das ist der Titel, der mir was bedeutet. Das ist der NXT-Titel. Ich werde schon noch gegen dich antreten, aber nicht jetzt. Ich habe dir gezeigt, ich kann dich leicht fertig machen. Das war schon ein Impact, mit dem er dann da auch gestartet ist im Hauptroster. Ein John Cena, ein der Topstars, überhaupt einen der Topstars aller Zeiten, hier so ja wirklich einzuschüchtern, ihn so niederzumachen, dass der auch am Boden lag und nichts machen konnte. Das war schon ein riesen Impact, mit dem er hier dann auch gestartet ist. Als NXT-Champion zu dem Zeitpunkt.
Genau, als NXT-Champion und auch wenige Tage nach NXT-Takeover, wenige Tage vor NXT TakeOver Unstoppable, so rum. Weil Unstoppable war am 20. Mai und die Raw-Show hier war am 18. Mai. Und vor allem das prägende Bild ist hier natürlich dieser Moment, wo Kevin Owens den Gürtel nach oben reckt und zugleich über John Cena steht, aber vor allem auch auf den US-Title drauf tritt und damit ganz klar macht, übrigens der NXT-Title, der ist auch mehr wert als die US-Championship, zumindest in diesem Augenblick. Und ich weiß noch, das war ein riesengroßer Aufreger damals, oder Shaggy? Also, wir haben immer darüber spekuliert, so, wie würde man dann Kevin Owens ins Main-Roster bringen? Wie würde man den präsentieren? Und schlussendlich war es dann so, dass wir alle davor gesessen haben und so, genauso wollen wir das machen, weil zu der Zeit war das WWE-Produkt auch schon so ein bisschen stale geworden, muss man sagen. Es wurde noch schlimmer in den Jahren drauf, aber auch zu dem Zeitpunkt hat man sich so einen Wechsel gewünscht, der nicht so richtig kam. Und da war diese Aktion und dieser Auftritt von Kevin Owens, das war wirklich Balsam für die Seelen der wirklich alten Fans und die auch was Neues einfach sehen wollten, oder?
Ja, absolut. Und auch gerade wir als ja die Leute, die ihn schon auch vorher gesehen haben und nicht nur bei NXT, sondern im Vorfeld auch schon, waren echt beeindruckt und überrascht, wie man jetzt mit einem der ja untypischen Wrestler, Kevin Owens, muss man sagen, optisch sieht er anders aus als das, was Vince McMahon ja eigentlich befürwortet hat. Und John Cena stand ja für all das, was bei der WWE in Anführungsstrichen nicht in unseren Augen nicht so gut lief. Und dann kommt ein Kevin Owens und macht John Cena so nieder. Das war schon ein Banger für uns auf jeden Fall.
Das war schon eine ganz, ganz große Kiste. Muss man ganz klar so attestieren. Dann, wie gesagt, NXT TakeOver Unstoppable. Das wurde hier per Ref-Stoppage beendet. Also da konnte Sami Zayn dann nicht mehr weitermachen. Und ja, Kevin Owens attackierte ihn danach noch weiter. Samoa Joe, der dann eben auch sein Debüt feierte, der griffte ihn dann hier an, beziehungsweise stoppte ihn dann. Und damit war natürlich auch die Fehde der beiden, ich sag mal, großen Männer geplant. Sami Zayn erstmal ein bisschen raus, den hat man erstmal aus dem Programm rausgenommen. Dafür dann Kevin Owens gegen Samoa Joe. Da gab es dann im Juni noch ein Match der beiden, um das hier abzuschließen. Da gab es einen No-Contest, das war dann ein Brawl der beiden und die konnten nicht mehr getrennt werden. Dann war das Ding gelaufen. Auf jeden Fall, das ist eine eine ganz wichtige Geschichte hier noch. Springen wir wieder ein bisschen zurück. Das ist ein bisschen schwierig, NXT und Main Roster hier durcheinander nicht zu bringen. Deswegen springen wir wieder zurück. Weil natürlich die Geschichte John Cena gegen Kevin Owens sollte in einem Match münden. Allerdings bei einem Non-Title-Match, nämlich bei Elimination Chamber 2015. Das war dann am 31. Mai. Und Shaggy, da war das Besondere, das konnte Kevin Owens clean, per Pinfall, gewinnen, Pop-Up-Powerbomb, Ende, Finish, alles vorbei.
Ja, da ging es nicht um die Titel, sondern es war, wie du gesagt hast, ein Match ohne kein Titelmatch, ein Non-Title-Match, so das Wort habe ich gesucht. Und Kevin Owens hier mit dem klaren, überraschenden Sieg nach knapp 20 Minuten, das war schon eine Riesenüberraschung zu dem Zeitpunkt. Und Kevin Owens feierte danach dann trotzdem natürlich mit dem NXT-Title den großen Sieg über den großen John Cena. Und wir waren einfach baff und wir waren überrascht und dachten, genau so muss es weitergehen.
Ja, und natürlich dann auch ein Kevin Owens präsentierte sich dann in den Weeklies mit stolz geschwellter Brust. Ne, er hat John Cena besiegt, hat aber trotzdem noch immer den Spagat gemacht. Ne? Also er ist immer noch, hat er bei NXT immer wieder gewrestelt, wenn wir jetzt so in den Juni 2015 schauen. Also er war immer noch bei NXT unterwegs, teilweise sogar dann auch noch bei den kleineren Shows, auch bei den Live-Shows unterwegs. Da gibt's dann, wie ich finde, sehr spannende Four-Way-Matches auch. Also die klingen zumindest auf dem Papier sehr gut. Also Kevin Owens gegen Finn Bella, gegen Samoa Joe, gegen Tyler Breeze, schon ganz unterhaltsam. Wir sind mich dann.
Aber ja, man muss dazu sagen, sorry, ich unterbreche, er hat ja parallel den NXT-Titel auch bei noch im Hauptroster auch noch verteidigt. Bei SmackDown, bei Raw, also in beiden Shows ist er zu sehen gewesen, auch nach dem Sieg gegen John Cena, während er parallel bei NXT auch immer noch wieder aufgetreten ist. Und die Geschichte mit John Cena war zu dem Zeitpunkt ja auch nicht vorbei. Der wollte natürlich Rache. Also der hatte quasi mit Samoa Joe, mit Finn Balor, der sich auch aufgetan hat, bei Kontrahenten und gleich bei NXT und gleichzeitig noch mit John Cena im Hauptroster. Also da war einiges geboten für Kevin Owens zu dem Zeitpunkt.
Genau, er hat auf dem Weg unter anderem Leute wie Zack Ryder besiegt bei SmackDown sehr, sehr schnell, in noch nicht mal anderthalb Minuten quasi. War auch bei Main Event zugegen gegen Heath Slater. Das waren quasi Squash-Matches. Ne? Man hat ihm hier auch so semi-etablierte Stars vorgeworfen, die er dann auch sehr klar besiegen konnte, auf dem Weg in Richtung Money in the Bank. Und bei Money in the Bank sollte es erneut ein Singles-Match geben. Auch da kein Titel auf dem Spiel, weder NXT noch US-Title. Und da konnte sich dann John Cena durchsetzen. Und ich glaube, spätestens an diesem Zeitpunkt, auch wenn Kevin Owens danach den Beatdown noch zeigen konnte, also er hat natürlich dann diese Pop-Up-Powerbomb aufs Apron gezeigt, aber ich glaube, ab dem Zeitpunkt, da waren dann schon einige skeptisch. Also nach dem Motto, ist es das wirklich, ne? Wie gehen wir jetzt doch wieder den alten John Cena Weg? Erst verliert er, dann kommt er zurück und am Ende ist er doch der Sieger. Ich glaube, da haben wir alle schon ein bisschen gestutzt, oder?
Ja, da waren wir schon überrascht, dass es jetzt wieder so war. Ist ein bisschen auch, wie bei John Cena schon einige Male war. Das war der Zeitpunkt, wo man John Cena auch einfach nicht mehr mochte. Aber wir haben befürchtet, okay, Kevin Owens, der rückt jetzt wieder in die zweite Reihe. Aber es war gar nicht mal so richtig. Also man hat ihn immer noch präsent eingesetzt, auch weiterhin im Hauptroster präsent eingesetzt. Und klar war die Niederlage total unnötig. Und auch ich in meinen Augen im Nachhinein immer noch nicht sinnvoll. Warum der erste klare Sieg und jetzt hier die Niederlage, hat für mich keinen Sinn ergeben.
Ja, und auch der Titel, der NXT-Titel, spielte dann auch weniger eine Rolle. Das sieht man dann auch, dass es weniger Titelverteidigung zum Beispiel auch im WWE-TV gegeben hat. Ne? Also da gab es dann Kevin Owens gegen Dolph Ziggler bei Raw nach Money in the Bank. Da konnte sich dann Kevin Owens in 15 Minuten dann durchsetzen. Dann gab es Kevin Owens gegen Cesaro. Auch da konnte er sich aber durchsetzen. Man hat also da versucht, ihn wieder aufzubauen im weiteren Verlauf. Ne? Weil wir sind dann auf dem Weg zu WWE Live from Tokyo, The Beast in the East, das war eine Special Show in Tokio damals, im PLE, wie man es doch damals schon genannt hat. Und da sollte Kevin Owens auf Finn Balor treffen. Und davor hat er auch schon bei House-Shows, darf man auch nicht vergessen, auf den Touren, also sowohl in Singapur als auch in Tokio, hat Kevin Owens auch gegen John Cena gewrestelt. Und da gab es immer DQ-Siege für John Cena. Hier war es dann eben so, wir bekommen das Match zwischen Finn Balor und Kevin Owens. Tja, lieber Shaggy, und das war ein Titelmatch. Und das Match konnte dann Finn Balor klar für sich entscheiden, hat das Ding gewonnen als Demon damals mit genug Facepaint und allem drum und dran. Und Kevin Owens war dann seinen Belt los. So,
ja,
und damit hat das so ein bisschen diese Dominanz gebrochen, von diese übergreifende Dominanz eines Kevin Owens.
So ein bisschen schon, weil das war ja auch zu dem Zeitpunkt dann doch wie auch überraschend. Klar, Finn Balor in Japan natürlich ein großer Name auch zu dem Zeitpunkt noch immer. Man hat die Show auch ein bisschen um Brock Lesnar herumgebaut, der ja Kofi Kingston weggesquasht hatte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also und das war schon, ich sag mal so, das war schon eine Überraschung, finde ich. Und hat ihm zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so richtig gut getan. Aber man wollte ihm wahrscheinlich den NXT-Gürtel auch ja loswerden lassen. Denn man wollte ihn ja dann vermehrt auch wirklich im Hauptroster auch einsetzen. Und auch die Geschichte mit John Cena so ein bisschen mehr oder weniger weiter erzählen. Deswegen hat man ihm, glaube ich, hier den Gürtel abgenommen, um ihn dann wirklich im Hauptroster komplett und den einsetzen zu können und den NXT-Titel bei NXT zu belassen.
Man muss sagen, du hast gerade gesagt, Brock Lesnar hat hier Kofi Kingston weggesquasht. Also es war weniger ein Squash als das, was wir dann Jahre später noch reden sollten. Das waren immerhin 8 Minuten,
das stimmt,
die er hier durchgehalten hat. Ja, auf jeden Fall war dann natürlich jetzt hier auch so das Ziel klar. Ne? Also Kevin Owens hatte seine NXT-Championship verloren. Und naja, wenn du keinen Titel mehr hast, dann hättest du halt gerne einen anderen. Und die Fehde mit John Cena, die köchelte ja noch vor sich hin. Und da hat er dann eben gesagt, so, jetzt wo ich mein NXT-Championship verloren habe, da hätte ich dann gerne deine US-Championship. Jetzt wird es endlich mal Zeit für ein Titelmatch zwischen uns beiden, weil bis jetzt die Matches, da ging es ja um nichts, ne? Da ging es nur um die Ehre. Jetzt will ich hier das Gold. Und das Match der beiden zwischen John Cena und Kevin Owens sollte dann am 19. Juli 2015 bei Battleground stattfinden. Ja, das war dann auch nicht so glücklich, ne? Also, er hat dann da deutlich per Submission verloren und damit war auch die Fehde zwischen John Cena und Kevin Owens beendet, muss man ganz klar hier so sagen. Und Shaggy, ich weiß, da waren damals sehr viele drüber enttäuscht, weil viele gesagt haben, Mensch, das wäre doch jetzt der Zeitpunkt gewesen, gib Kevin Owens den US-Title und geh dann mit dem noch ein Stückchen weiter, bis er vielleicht wieder an John Cena verliert. Aber zu dem Zeitpunkt, hätte man hier Kevin Owens gewinnen lassen müssen an der Stelle?
Naja, ich sag mal so, Kevin Owens Karriere ging ja dann am Ende doch noch weiter. Aber zu dem Zeitpunkt, wenn du mich da gefragt hättest, hätte ich ganz klar gesagt, ja, man hätte ihm hier den Titel geben müssen. Und man hätte ihm hier den Sieg auch gegen Cena geben müssen. Weil am Ende sah er nicht gerade glücklich aus. Erst der US-Titel nicht so viel wert für ihn. Und dann, als er keinen Titel mehr hatte, will er ihn doch. Und dann gewinnt er ihn am Ende nicht, muss sogar aufgeben. Also das war schon für Kevin Owens Standing nicht so sinnvoll zu dem Zeitpunkt, wie ich finde. Gut, man hat dann noch einen anderen Weg gefunden, aber zu dem Zeitpunkt war ich sehr unzufrieden, wie viele andere. Ich glaube, du warst damals auch sehr unzufrieden, wie man die Geschichte mit Kevin Owens hier erzählt hat. Weil im Vorfeld bei NXT, das war toll. Der erste Moment gegen Cena, das war toll. Der erste Sieg gegen Cena, großartig. Und alles danach, tja, das war halt die Cena-Zeit.
Ja, die Cena-Zeit. Und man hat dann auch sich nicht mehr getraut, ihn so richtig stark darzustellen. Ne? Weil wenn du dann mal so in die Ergebnisse der Shows schaust, da stapelten sich dann auch die Niederlagen für den Kevin Owens. Ne? Vorher war er wirklich noch diese Maschine, die sich hier sowohl gegen John Cena als auch gegen viele andere Stars durchgesetzt hat. Aber dann in den darauffolgenden Wochen nach dieser Niederlage bei Battleground gab es dann immer mehr Niederlagen für den Kevin Owens. Und da gab es dann ein Six-Man-Tag-Match an der Seite von Rusev und Sheamus gegen Cesaro, John Cena und Randy Orton. Das ging verloren. Daraus resultierte dann, ne, Unstimmigkeiten innerhalb des Teams. Rusev gegen Kevin Owens, das wurde dann Countout-Niederlage. Auch bei House-Shows hat Kevin Owens dann nicht mehr durch die Q verloren, sondern klar, auch vielleicht ganz wichtig, gegen den John Cena. Ne? Da gab es dann auch teilweise Streetfights und andere Geschichten. Man hat dann Kevin Owens in eine Geschichte mit Cesaro reingesteckt, aber auch da gab es immer wieder Niederlagen, gerade im Vorfeld der ersten großen Matches. Ne? Also er hat dann noch bei Raw auch gegen einen Randy Orton per DQ verloren. Er hat dann an der Seite von Seth Rollins gegen Dean Ambrose und Cesaro verloren in einem Tag-Team-Match. War dann in einem Number-One-Contender-Match um die World Heavyweight Championship dabei, gegen Randy Orton und gegen Cesaro. Hat er auch verloren. Also, das fällt schon auf, oder? Anfangs hat man wirklich gedacht, so jetzt, das ist ein Mann, auf den wir bauen. Und kaum war dieses Programm mit John Cena vorbei, war er nur noch ein Midcard-Mensch, so muss man sagen.
Also man hat zumindest noch gesucht, aber man hat noch nichts Richtiges gefunden. Er war da, aber nicht mehr in entscheidenden Geschichten. Man hat ja jetzt so im Hintergrund noch die Geschichte mit Cesaro aufgebaut. Wir hatten ja öfters auch Matches jetzt hier gegeneinander und man hat gesehen, die funktionieren gut. Die kannten sich ja auch. Ich glaube, es war sogar Cesaro gegen den Kevin Steen damals, Karl Claudio, den Ring of Honor World Title gewonnen hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Jedenfalls ich habe es gerade eben gesagt, man hat ihn ein bisschen aus NXT rausgenommen. Er hatte ja noch seine Auftritte bei NXT. Also er war immer noch im Titelgeschehen dort, aber nicht mehr auch immer da und so. Und die Geschichte NXT ging ja weiter. Parallel baute man die Geschichte mit Cesaro auf. Und der hatte ja dann am Wochenende, am SummerSlam-Wochenende, zwei große Matches. Beim SummerSlam gegen Cesaro und bei NXT TakeOver Brooklyn das ja, Match gegen Finn Balor im Ladder-Match um den NXT-Title. Eines davon sollte er gewinnen, das andere sollte er verlieren und dann auch sich von NXT endgültig verabschieden. Zumindest endgültig ist nicht richtig, aber zu dem Zeitpunkt.
Genau, zu dem Zeitpunkt endgültig. Das war ein Leitermatch zwischen ihm und Finn Balor. Das konnte Finn Balor dann gewinnen und damit war Kevin Owens auch erstmal raus. Das war auch klar, dass das hier sein letztes Match werden würde. Es gab dann auch quasi noch den Abschied der Zuschauer, weil an dem Zeitpunkt war halt eben klar, dass der Weg von Kevin Owens bei NXT, der ist zu Ende gegangen und man wird jetzt ihn hier ins Main-Roster komplett hochziehen. Du hast es angesprochen, SummerSlam 2015, da gab es dann das Match gegen Cesaro. Das konnte er dann auch klar gewinnen nach knapp 15 Minuten. Wir sind jetzt im August des Jahres angelangt und hat dann auch das Rematch, was es dann kurze Zeit später gegen Cesaro gab, auch das konnte er gewinnen. Also man hat hier so ein bisschen probiert, ihn wieder aufzubauen durch diese Geschichte mit Cesaro, durch dieses Match gegen Cesaro und hat vor allem damit auch ihn klar in der Midcard positioniert, nämlich dann für den weiteren Weg, ist dann eben in Richtung Intercontinental Title gegangen und der wurde ja damals von niemand Geringeres als als Ryback gehalten. Und das hat.
Ach, schön diese Pause von dir vorher nochmal an, um die Spannung nochmal zu steigern. Ja, und dann kam nur Ryback. Mehr kam nicht. Aber ja, Ryback war Intercontinental-Träger. Und da haben wir uns ja noch mehr, fast noch mehr gewünscht, dass Kevin Owens es hier schafft, sich den Gürtel zu holen. Und du sagst in der Midcard, gut, aber es war im Titel geschehen und es sollte ja final dann tatsächlich auch so sein, dass er sich seinen ersten Singles-Title im Hauptroster holen sollte.
Genau, bei Night of Champions konnte er dann Ryback in knapp 10 Minuten besiegen. Man muss aber natürlich da an der Stelle sagen, der Intercontinental-Title zu der Zeit nicht den Stellenwert, den der jetzt heutzutage bei Raw hat, sondern ja gut, Shaggy, ne? Nicht nur Ryback war damals Champion, sondern das war einfach auch eine Geschichte. Du hast den Leuten den Belt gegeben, aber sehr, sehr selten hast du hier die großen Geschichten bekommen. Und ähnlich war es auch bei Kevin Owens.
Ja, auch nicht die Wertigkeit des US-Titles zu dem Zeitpunkt. Ja. Das muss man auch sagen. Klarer Klassenunterschied zu erkennen in der Wertigkeit, in der Darstellung, auch in den Shows durch die beiden Titel. Aber gut, Kevin Owens hatte zumindest einen Gürtel. Aber klar, es war nur in Anführungsstrichen der Intercontinental-Titel. Aber den konnte er sich zumindest gegen Ryback gewinnen und hat ihn dann auch einige Zeit verteidigen können.
Genau, hat dann ein paar Titelverteidigungen gehabt. Also auch bei House-Shows dann oft gab's Rematches auch gegen Ryback. Teilweise Ryback auch per DQ gewinnen konnte. Bei Raw ist er gegen Leute angetreten, wie einen Rusev zum Beispiel, wie einen Sin Cara zum Beispiel, konnte da gewinnen. Seine erste Titelverteidigung, die gab es dann gegen einen Chris Jericho damals bei einem Special, beim Network-Special im Madison Square Garden und dann späteren Verlauf auch bei Hell in a Cell, das war dann der nächste PLE, dann im Oktober konnte er sich dann auch im Rematch gegen Ryback durchsetzen. Aber das war jetzt keine große Story und das sieht man eben auch daran, dass dann Kevin Owens im Anschluss im Turnier um die vakantierte WWE World Heavyweight Championship teilgenommen hat, als Titelträger quasi. Also er hat sich dann da auch relativ weit gekommen, also zumindest bis ins Halbfinale, was dann bei der Survivor Series ausgetragen worden ist. Davor gab es eben dann Siege gegen Titus O'Neil und Neville, aber das ist auch, also da bist du auch schon ziemlich in der Midcard angekommen oder fast schon in der Undercard angekommen, wenn du hier gegen Titus O'Neil Matches bestreiten musst.
Ja, okay, kann man so sagen. Aber Titus O'Neil ist ja jemand, den man trotzdem mag. Da will ich jetzt nicht so Negatives sagen. Aber klar, Kevin Owens jetzt vielleicht ganz eindeutig nicht im Main Event, nicht mal in der Upper Midcard so richtig zu Hause. Aber er hat trotzdem immer gute Matches abgeliefert. Und man hat ja trotzdem immer, auch wenn es kleine Geschichten waren, immer Geschichten mit ihm weitererzählt. Man hat ihn nicht fallen gelassen, das muss man auch sagen.
Ja, und kleine Geschichten ist auch ein gutes Stichwort, ne? Danach ist er quasi in das Programm mit dem Mann gewechselt, gegen den er hier noch verloren hat, nämlich gegen Dean Ambrose. Da ist er dann ausgeschieden bei der Survivor Series innerhalb des Turniers und hat dann auch bei TLC seinen Intercontinental-Titel verloren. Auch das eher ein durchwachsener Run, den wir hier gehabt haben. Und es gab diverse Rematches der beiden um die IC-Championship. Aber das waren auch solide Matches, ne? Aber ich finde, die beiden hatten jetzt auch nicht gerade die allergeilste Chemie miteinander. Die Fehde war unterhaltsam, aber dann eben mehr auch nicht, muss man sagen. Also auch da wieder eher Midcard-Spektakel als alles andere, oder?
Das schon, klar. Aber Royal Rumble stand an, gab es eine kleine Geschichte mit Dolph Ziggler. Und innerhalb dieser Geschichte hat er es jetzt ja auch nochmal geschafft, sich den Intercontinental-Titel nochmal zurückzugewinnen. Dean Ambrose hatte seinen Titel da verteidigt in einem Fatal Five-Way, wenn ich es richtig erinnere, mit Stardust, Tyler Breeze, genau, und Dolph Ziggler, das Fatal Five-Way-Match war das. Und da konnte er sich den Gürtel nochmal holen und dann nochmal gegen Dolph Ziggler verteidigen. Also er hatte zumindest wieder den Gürtel, sind auf dem Weg zu WrestleMania, denn dort sollte er ihn verteidigen in einem besonderen Match.
Genau, da sind wir ja dann auf dem Weg in Richtung WrestleMania 32 und das war natürlich die WrestleMania eines Seven-Way-Leiter-Matches und da waren ja damals, wer war damals alles dabei? Jetzt wird es kompliziert, die alle aufzuzählen.
Ja, auf jeden Fall Zack Ryder.
Zack Ryder war dabei, Kevin Owens war logischerweise auch mit dabei.
Kevin Owens war definitiv dabei und man hatte wirklich auch ein Match, auf das auch wirklich gar nicht so schlecht war, das ja auch wirklich gut war, was auch Spaß gemacht hat. Man hatte dann noch unter anderem dabei natürlich Dolph Ziggler, der in der Geschichte dabei war, Sami Zayn, genau. Nicht zu vergessen, Stardust war mit dabei, Miss.
Ja, und noch einer.
Und einer fehlt noch.
Sin Cara fehlt noch.
Sin Cara, gut.
Genau.
Ja. Sin Cara.
Nee, genau, das war ja damals so dieser Überraschungseffekt. Ne? Da haben wir ja alle, also ich war ja live vor Ort, wir haben alle auf Sami Zayn gehofft, aber letztlich war es ja so, dass hier die alte Fehde der beiden wieder aufgeflammt ist. Ne? Die beiden haben sich ja mehr oder weniger gegenseitig aus dem Match oder einander aus dem Match genommen und schlussendlich sah es ja zuerst so aus, als wenn The Miz das Ding hier gewinnen würde und dann kam ja Zack Ryder von hinten und war dann sozusagen der Clevere, der dann The Miz einfach von der Leiter geschubst hat, also noch nicht mal irgendwie geschlagen, sondern wirklich geschubst, während The Miz schon am Feiern war und sich dann den Belt geholt hat, nur um ihn dann tags drauf wieder zu verlieren. Naja, sagen wir so. Aber ich glaube, das, was man jetzt hier sagen muss, dass vor allem auch diese Geschichte zwischen Sami Zayn und Kevin Owens, die transzendierte sozusagen von NXT rüber dann eben auch ins Main-Roster, rüber auf die große Bühne, bei WrestleMania haben wir es gesehen und die beiden sollten dann auch noch in eine größere Fehde miteinander gehen hier, Shaggy. Und das ist vielleicht auch hier nochmal so der Punkt, den man dann hervorheben muss, weil die beiden haben sich eine ganze Reihe von tollen Matches geliefert. Nicht sofort nach WrestleMania. Nach WrestleMania gab es bei Extreme Rules erstmal ein Multiman-Match, nämlich da trafen Kevin Owens, Sami Zayn, Cesaro und The Miz aufeinander um die Intercontinental Championship. Damals war The Miz der Titelträger. Der konnte sich hier aber durchsetzen, der konnte Cesaro pinnen. Aber Es wurde dann trotzdem noch interessant. Kevin Owens war noch im Rennen um die Money in the Bank Teilnehmerschaft, also im Leitermatch, konnte sich da auch nichts sichern. Was man hier vielleicht als Schlusspunkt setzen müsste, weil wir sind eigentlich schon über das Jahr hinaus, ne, wenn man es mal so Mai nimmt, jetzt sind wir schon im Juni angelangt. Ich würde aber ganz gern das Match zwischen Kevin Owens und Sami Zayn als Schlusspunkt dieses Jahres nehmen, weil es einfach so schön passt, auch wenn es im Juli ist.
Ja, mach ruhig. Also wir hatten ja noch Money in the Bank dazwischen, darf man auch nicht vergessen, aber da hat Kevin Owens nicht so weit geschafft, hat es nicht auf den Event geschafft. Aber,
doch, er war beim Event dabei, er war beim Leitermatch dabei.
Ja, ja. Ach, war er doch dabei?
Er war doch dabei, ja, er war doch dabei. Er hat sich da noch wieder
Ach stimmt, er hat sich wieder reingesneakt, so war das doch. Genau, am Ende war er dann doch dabei, das war sein Match. Aber zu erwähnen sicherlich, ja, der Draft, oder? Den wolltest du doch erwähnen.
Genau, der Draft ist halt hier noch ganz wichtig. Er ist ja dann zu Raw gedraftet worden und wie gesagt, diese Fehde zwischen ihm und Sammy sollte dann ein für alle Mal bei Battleground dann beendet werden. Und das war ein fantastisches Match der beiden. Ne? Ohnehin, diese Zeit war so auch eine Zeit, wo zumindest die Midcard durch die großen Matches hervorgestochen ist. Also durch den Kevin Owens, durch den Sami Zayn. Aber das Ding hier ist ein Klassiker. Haben wir auch schon mal im Match.
Da muss ich dir widersprechen.
Was denn?
Aber nicht bei der Matchqualität, sondern bei der die Fehde der beiden ein für alle Mal zu
beenden. Ja, das stimmt.
Das halte ich für ein Gerücht.
Das stimmt, aber es war zumindest damals, weil die beiden dann ja auch brandtechnisch voneinander getrennt gewesen sind,
klar.
Wollte man das so darstellen, dass das dann hier vorbei ist, dass es eine andere Geschichte gekommen ist, wissen wir alle. Ja, da konnte sich dann Sami Zayn durchsetzen, Kevin Owens mit einer weiteren Niederlage, lieber Shaggy. Und dann sind wir im Prinzip auch schon am Ende angekommen. Nicht der Karrieren von Kevin Owens und Sami Zayn, aber zumindest von dieser Ausgabe von Year One. Und wir haben es so ein bisschen durchscheinen lassen. Ich glaube, es wurde relativ deutlich, dass Year One von Kevin Owens war gemischt. Ne? Also er hat auf jeden Fall große Titel gewonnen, hat einen Impact hinterlassen bei seinem Debüt bei Raw. War auf jeden Fall jemand, der von jetzt auf gleich quasi etabliert gewesen ist. Aber man hat nicht das Gefühl gehabt, als wenn WWE hier wirklich 100% auf ihn gesetzt hätte. Und ich glaube, das ist was, das ist ein Stachel im Fleisch, oder? Wie siehst du das? Also ich finde, das macht dieses erste Jahr sehr unrund.
Das stimmt vollkommen richtig. Das war wirklich unrund. Also erst so ein Start und dann eigentlich dann plötzlich irgendwie wieder im Niemandsland gelandet zu sein, aber trotzdem Erfolg auch eingeheimst zu haben. Also das ist ein bisschen unrund, klar, aber ich würde mal sagen, das zweite Jahr von Kevin Owens, da gab es noch mehr Höhen, viel höhere Höhen, aber auch viel mehr Tiefen. Das ist, fand ich, das zweite Jahr noch viel schlimmer im Endeffekt. Also zumindest was die Tief, was den Fall anging. Der wurde ja, kann man ja kurz vorwegnehmen, die Geschichte mit Jericho war ja fantastisch. Die folgte ja dann darauf auch. Es folgte ja auch der Sieg des Universal Championship und die Niederlage gegen Goldberg. Also da sind Licht und Schatten im zweiten Jahr, die sind, glaube ich, noch größer. Aber das, die haben so die ersten Jahre von Kevin Owens insgesamt ausgemacht. Man hat sich ja immer auch für ihn gewünscht, dass er vielleicht irgendwann ja auch die Liga vielleicht verlässt. Und bei AEW am Anfang, weiß nicht, ob du dich erinnerst, ja, der Vertrag läuft aus, oh, wir freuen uns, hoffentlich kommt er rüber, hoffentlich kommt er rüber, es wurde angeteased. Aber na klar, Kevin Owens, der fühlt sich wohl, der ist glücklich. Also ich glaube, wir Fans regen uns viel mehr auf über die Geschichten, als er es gemacht hat. Der hat einen guten Job, macht seine Arbeit gut, ist immer mal wieder im Main Event einzusetzen und hat immer mal wieder gute Geschichten. Also für ihn ist es cool, aber natürlich, Licht und Schatten liegen gerade in den ersten Jahren sehr eng beieinander bei Kevin Owens.
Ich glaube halt, dass hier noch viel, viel mehr möglich gewesen wäre, als das, was schlussendlich dabei rausgekommen ist. Ich glaube, man hätte ihn noch viel stärker etablieren können und müssen, wenn man hier ihn hätte über Kevin Owens hinweggehen lassen, John Cena hinweggehen lassen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Da hätte man viel mehr draus machen können. Und das ist, ich glaube, Kevin Owens stört das nicht so sehr, weil, wie du schon sagst, ich glaube, der ist auch ganz zufrieden mit dem, was er da macht. Aber gerade für uns Zuschauer wäre es halt auch schön gewesen, dass man da vielleicht was anderes zu sehen bekommen hätte. War aber nicht so. Und das ist eben dann auch was, was nach diesem extrem starken Debüt von Kevin Owens bei Raw dann dieses Momentum ein bisschen hat unterbrechen lassen, obwohl er sich natürlich dann noch mehrfach die IC-Title geholt hat und obwohl er dann auch noch die großen Matches bestritten hat, die Fehde mit Sami Zayn, die vor allem in guten Matches gemündet ist. Das war schon alles gut, aber man hat einfach dieses Gefühl, da wäre noch mehr drin gewesen. Und deswegen ist es aber auch ein spannendes erstes Jahr gewesen, weil es eben dieses große Debüt gehabt hat und danach auch diesen, ich sag mal, diesen leichten Sturz gehabt hat. Und deswegen war es mir ein Fest, hier mit dir, lieber Shaggy, über das erste Jahr von Kevin Owens im WWE Main Roster zu sprechen.
Ja, bei mir war es nicht deshalb ein Fest. Bei mir ist es generell jedes Mal ein Fest mit dir, über irgendwelche Dinge zu sprechen. Sei es über Kevin Owens, sei es über Titus O'Neil oder über die Trustbusters, über wen auch immer wir sprechen. Ich spreche immer gern mit dir über diverse Wrestler. Aber auch so freue ich mich immer mal für die Hörer wieder da zu sein. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Kevin Owens mag ich sehr, dich mag ich noch mehr.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Übrigens, Shaggys neuester Fetisch sind die Trustbusters. Nur so als kleine Information. Die haben jetzt, haben die Peter Avalon abgelöst, lieber Shaggy? Was ist eigentlich mit dem Podcast?
Ja. Der ist ja noch in Arbeit. Okay. Also der Peter Avalon Podcast ist noch in Arbeit. Dadurch, Peter Avalon will ja gern selber teilnehmen an dem Podcast, glaube ich. Also denke ich oder vermute ich oder könnte sein. Jedenfalls ist da quasi so sind wir gerade in der mit dem Team, Rest des Teams an der Kontaktaufnahme zu Peter Avalon und schauen, dass wir den zeitnah dann auch veröffentlichen. Vielleicht ja auch, wenn er sein nächster großer Moment bevorsteht, passend. Oder direkt danach könnte man den ja auch als Wochenend-Podcast mal bringen, je nachdem. Dann bin ich auch in Verhandlungen mit Olaf, da muss das Geld dann halt auch stimmen und so. Da schauen wir mal. Aber die Trustbusters sind, glaube ich, mein Fetisch der Woche. Ich glaube, so lange halten die auch nicht durch. Peter Avalon war deutlich cooler. Aber gestern fand ich die toll. Heute, ja, immer noch. Aber morgen, weiß ich nicht. Finde ich jemand neuen.
Okay. Shaggy ist da sehr wechselhaft. Er ist nicht so treu wie Kevin Owens und Sami Zayn. So, da machen wir jetzt hier an der Stelle den Deckel drauf auf diese Episode.
Ganz kurz nochmal, Entschuldigung.
Ja.
Da kommt, wir haben doch immer den Vergleich Olaf Bleich und Sami Zayn. Die haben doch auch eine gewisse Ähnlichkeit. Wenn ich mir den Körperbau von Kevin Owens anschaue, Bart, dicker Bauch, das könnte ich doch sein. Sind wir nicht irgendwie auch Kevin Owens und Sami Zayn?
Ein bisschen vielleicht, ein bisschen. Aber ich hoffe, du powerbombst mich nicht irgendwo drauf, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
Na, wart ab.
Okay, ich habe immer ein waches Auge auf jeden Fall auf dich. Trotzdem mache ich jetzt hier den Deckel drauf. Und hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß hier mit uns, habt euch ein bisschen gut informiert gefühlt, hier nochmal das erste Jahr von Kevin Owens bei WWE Main Roster nachzuvollziehen. Und ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss!